Willkommen beim Adi Podcast, deinem Kanal rund um Adipositas und deren Therapie. Ob du selbst betroffen oder als Mediziner in der Behandlung engagiert bist, hier findest du wertvolle Einblicke und praxisnahe Informationen. Und hier kommen deine Gastgeber vom Adipositas Zürich Team, Professor Dr. Dr. Marco Büter, Professor Dr. Med Andreas Thalheimer und Tarik Abunay.
Ja, hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres Adi-Podcast. Mein Name ist Marco Büter. Ich bin bariatrischer Chirurg in der Schweiz, genauer gesagt im Spital Männedorf am wunderbaren Zürichsee. Und ich begrüße euch heute zur neuen Folge. Natürlich wie immer nicht alleine, sondern mit meinem kongenialen Partner Andreas Thalheimer.
Ja, hallo, grüße euch an den Endgeräten.
Und für alle die, die jetzt damit rechnen, dass der Tarik auch losredet, der ist heute mal nicht dabei. Er fehlt natürlich wie immer. Die Patientenperspektive werden wir versuchen, so gut wie möglich in dieser Folge zu berücksichtigen.
Und gerade heute wäre es eigentlich ganz gut, wenn er da gewesen wäre, aber das werden wir nachliefern dann.
Ja, also Grüße gehen raus an Tarik. Und damit kommen wir auch schon zu unserer Gästin von heute. Ich begrüße Frau Heike Raab. Heike, wir haben uns auf ein Du geeinigt, bevor wir die Folge heute aufnehmen. Heike, du bist Ökotrophologin. Eine promovierte Ökotrophologin. Was macht denn eine Ökotrophologin so?
Ja, also erstmal hallo und vielen Dank für die Einladung. Ja, was macht eine Ökotrophologin? Es heißt ja übersetzt Ernährungswissenschaftlerin. Und im Grunde genommen ist der Beruf ganz, ganz vielseitig. Also man kann, an der Schule unterrichten. Man kann zu Verbraucherzentralen gehen. Und man kann natürlich in die Ernährungsberatung oder in die Ernährungstherapie gehen. Das kann dann sein, dass man im Grunde genommen freiberuflich arbeitet, in eigener Praxis oder in Kombination oder in Zusammenarbeit mit Ärzten, also Internisten, Gastroenterologen, Diabetologen. Oder man hat eben das große Glück und findet eine Stelle in einer Klinik. Das ist wie ein Sechser im Lotto, wenn ich das sagen darf.
Sehr gut. Was ist denn genau der Unterschied zwischen einer Ökotrophologin und einer Diätassistentin? Mhm.
Also die Ökotrophologen, das ist ein reines Studium. Also man hat im Grunde genommen wie die Medizin auch ein Grundstudium mit Chemie, Physik, Biochemie, kommt dann eigentlich im Hauptstudium und macht dann eben Praktika, um sich sozusagen die Praxis zu erarbeiten. Das hat sich jetzt aber auch so ein bisschen aufgelöst. Also ich habe ja mein Studium schon vor etwas längerer Zeit absolviert und damals war es noch ein Diplomstudiengang und jetzt ist es eben internationalisiert. Das heißt, es gibt diese Bachelorabschlüsse oder auch Master und da ist wahrscheinlich die Ausbildung schon ein bisschen eine andere. Und bei den Diätassistentinnen, die sind wunderbar praktisch ausgebildet, das ist echt klasse. Die haben also eine 3-jährige Ausbildung an einer Diätfachschule, gibt's einige in Deutschland, weiß jetzt nicht, wie es in der Schweiz dann auch ist, aber die haben wirklich also eine ganz, ganz fundierte Ausbildung, waren früher klassischerweise eigentlich auch in den Krankenhausküchen mit eingesetzt, um eben auch das Diätessen zu kochen. Es ist natürlich so, viele Krankenhäuser haben keine eigenen Küchen mehr, also dann immer so ein bisschen schwierig. Und sie sind natürlich dann auch oder haben sich weitergebildet zu Diabetesberaterinnen beispielsweise oder machen eben auch klassische Ernährungstherapie.
Du sagtest, du bist in der Klinik, dein Sechser im Lotto. In welcher Klinik bist du?
Also ich bin jetzt mittlerweile im St. Vinzenz Krankenhaus in Hanau und angefangen hat alles im Krankenhaus Sachsenhausen in Frankfurt. Das ist, also wer es kennt, es ist so ein kleines, schönes Krankenhaus direkt am Main, also mitten in der Stadt, wunderbar. Und da habe ich eigentlich in der Diabetologie angefangen, habe da in diesem Krankenhaus auch promoviert in der Diabetologie und war dann auch viele Jahre, eigentlich 14 Jahre dann im Krankenhaus, zu Beginn auf der Diabetes-Schulungsstation. Da hatten wir dann eben auch Kurse für Typ 1, Typ 2 Diabetes und bin dann im Grunde genommen zur Adipositas-Chirurgie gekommen, weil damals der Professor Weiner Chirurg im Krankenhaus Sachsenhausen war.
Ja, ich glaube, die meisten kennen Sachsenhausen vor allen Dingen aufgrund des Rudi Weiner und nicht so sehr wegen der Lage direkt am Main.
Grüße gehen raus.
Ja. Weiß nicht, ob der Rudi uns da, ob, ist das
müssen
ein
wir
Follower?
Ihm dann mal schicken.
Ist das ein Follower? Das müsste eigentlich.
Die Folge schicken wir ihm.
Müsste
liebe Grüße.
So ja, okay. Ja, genau. Ja, schön. Also dann warst du ja am Puls der bariatrischen Beginne eigentlich,
absolut,
oder? Der Anfangszeiten in Deutschland. Der Rudi war sicherlich ein Pionier. einer der ersten Chirurgen, der das konsequent im Spital Sachsen, im Krankenhaus Sachsenhausen, die Schweiz.
Spital ist in der Schweiz.
Ja, genau. Mhm. Also im Krankenhaus Sachsenhausen umgesetzt hat und das auch, sag ich mal, über lange Jahre Deutschland da auch international Absolut. In den Fachgesellschaften vertreten hat. Das muss man einfach sagen. Und wie sah deine Arbeit da aus? Weil, also, ich bin so über die Jahrtausendwende, kurz nach der Jahrtausendwende so an die Adipositas-Therapie rangekommen. Das waren damals vor allen Dingen Magenbänder. Da hat der Rudi schon lange Magenbypässe gemacht, muss man sagen. Das ist jetzt 25 Jahre her, aber das Wissen vor 25 Jahren war ja ein komplett anderes als heute, oder?
Absolut, ja.
Also, wie hast du das damals gemacht? Also viel Literatur wird es da ja nicht gegeben haben.
Also ich bin im Grunde genommen, ich habe 2008 angefangen in der Adipositas-Chirurgie und da gab es im Grunde genommen bei uns nichts. Also es gab keine Informationen. Also ich stand dann da und dachte mir, ja, was mache ich jetzt eigentlich mit den Patienten? Und der Professor Weiner hat mir natürlich schön freie Hand gelassen, muss ich echt sagen.
Du wusstest ja wahrscheinlich auch nicht, was richtig ist.
Also auf jeden Fall konnte ich das sozusagen gestalten, wie ich wollte. Und wir hatten, ich habe mir das nämlich auf der Fahrt hierher nochmal überlegt, wie das so gekommen ist. Wir hatten damals einige amerikanische Patientinnen, also die Stützpunkte Ramstein, Baumholder, die sind nicht weit weg, also ist Ecke Kaiserslautern. Und da haben wir immer wieder Patientinnen bekommen, die operiert wurden. Und die waren schon gut ausgerüstet, die hatten schon ihre ganzen Supplemente mit dabei, Calciumcitrat und alles Mögliche, wo ich dann immer nur gestaunt habe. Und dann kam eine Diätassistentin, oder in den USA ist es ja diese Registered Dietitian, die wollte gucken, wie wir so die Patienten behandeln, betreuen. Und ich meine sogar, dass die damals bei den Leitlinien vom ASMBS, also von der amerikanischen Fachgesellschaft, mitgeschrieben hat. Und die, also das war für mich eine Offenbarung, die hat mir dann nämlich schon mal gesagt, hier gibt es Leitlinien von 2008 von der ASMBS, hat mir Literatur zukommen lassen und so konnte ich mich da wirklich wunderbar reinarbeiten. Also das war wirklich ein Glücksfall, dass ich der Frau begegnet bin.
Das heißt, du hast damals amerikanische Schützenhilfe in Anspruch Absolut. Nehmen können und dann deine eigenen Prinzipien in Sachsenhausen entwickeln können.
Und ich musste ja auch irgendwie eine Grundlage haben, weil ich kann mir ja nicht ausdenken und sagen, ach, bei dem Patienten machen wir es jetzt mal so oder heute denke ich, wir könnten es so machen. Ich brauche ja eine Grundlage. Ja. Und das war natürlich toll, weil ich mich da wirklich auf diese Leitlinien stützen konnte. Und dann konnte man natürlich unser Konzept dann auch erarbeiten, ja.
Wobei man sagen muss, auch diese Leitlinien damals ja auf jetzt nicht der breitesten Literaturbasis sich gegründet haben, oder? Ich erinnere mich noch, dass damals im Rahmen unserer wissenschaftlichen Tätigkeit wir die Knochendichte untersucht haben und dann mal geguckt haben, wie denn die Studienlage zu den Empfehlungen der Calciumsubstitution und der ganzen Vitamin D-Tropfen, die man da nehmen kann, ist, das war zu dem damaligen Zeitpunkt, ich würde mal sagen, bestenfalls dünn. Also,
ja, aber es war immer besser als nichts, muss man
stimmt,
sagen. Und
ja,
natürlich,
das ist richtig,
das Spannende in der Medizin, dass sich die Dinge immer weiterentwickeln. Ja, jetzt gibt's die Empfehlungen ändern sich natürlich dann auch im Laufe der Zeit. Und das ist eben das Spannende, aber ich brauchte ja irgendetwas, worauf ich mich stützen kann und wo ich sagen kann, hier, darauf kann ich mich beziehen und so bauen wir das jetzt bei uns eben auch auf.
Wie hat das konkret ausgesehen damals? Wenn du sagst, du hast 2008
habe ich angefangen, genau.
Kannst du dich erinnern, grob, wie das damals war?
Ich hatte da ja noch kein Konzept
vor und nach OP.
Also so eine, ich glaube, die Flüssigphase, die haben wir erst so, also vor der OP, die kam, glaube ich, erst so ein bisschen später dann auch mit rein.
Flüssigphase?
Das kann ich gleich erklären. Also es gab ja dann auch immer Untersuchungen, so wie bereitet man jetzt Patienten auf eine Operation vor? Das ist ja heute auch immer noch so die Diskussion, wenn wir Patienten haben oder wenn sich Patienten eben auch sich in Facebook-Gruppen austauschen beispielsweise. In der einen Klinik wird so gemacht, in der anderen so. Die einen können bis Tag X oder bis zum Abend vor der OP essen. In anderen Kliniken wird eine vierwöchige Flüssigphase durchgeführt. Flüssig heißt im Grunde genommen dann, dass man, was ich, Shakes mit einbaut, Proteinshakes oder vielleicht auch irgendwie sowas wie Quark oder Joghurt, pürierte Suppen. Das kann man dann auch ganz gut machen. In der Leitlinie wird gefordert, dass Patienten, also in der deutschen Leitlinie, vor der Operation eine 14-tägige proteinreiche Phase absolvieren sollen. Wie die gestaltet ist, soll hypokalorisch sein, aber ansonsten steht da eigentlich nicht viel mit dabei. Und das ist im Grunde genommen so, wie man es gestalten möchte. Also Flüssigphase, wir haben es sonst immer so gemacht, dass wir gesagt haben, dreimal pro Tag flüssig. Das könnte also beispielsweise ein selbstgemachter Proteinshake sein. Ich habe Quark, Milch dazu, vielleicht auch ein bisschen Banane, ein bisschen Zimt mit rein. Dann hätte ich einen selbstgemachten Proteinshake. Ich könnte eine pürierte Gemüsesuppe beispielsweise essen. Und dann gab es eben noch die dritte Mahlzeit. Das könnte auch ein fertiger Proteinshake sein. Das heißt also ein hochwertiges Pulver, bestenfalls eben auch ein Whey-Protein, das ich dann irgendwie mit Milch dann anrühre. Und das hat so eigentlich ganz gut funktioniert. Und wir haben es jetzt aber, jetzt bin ich ja mittlerweile im St. Vinzenz Krankenhaus, also ich bin vom Krankenhaus Sachsenhausen, damit Professor Weiner nach Offenbach und bin dann von Offenbach ins St. Vinzenz Krankenhaus in Hanau. Und wir haben das jetzt so ein bisschen geändert, auch die also ich nenne es jetzt immer noch Flüssigphase oder Proteinphase, ist es ja eigentlich das korrekte Wort. Und da machen wir es jetzt so, zweimal flüssig und einmal eine feste Mahlzeit. Und das ist vielleicht einfach auch so mit der Familie dann besser zu vereinbaren, dass man sagt, man hat abends ein gemeinsames Essen, da gibt es vielleicht Fisch oder irgendwie ein schönes Omelett, Salat dazu, ein, zwei Kartoffelchen und dann hat man eben eine feste Mahlzeit und die ist auch proteinreich. Und das wäre bei uns die Vorbereitungsphase auf die OP.
Also es geht um die Flüssigphase präoperativ, jawohl, vor einem Eingriff.
Genau, genau.
Und das Ziel ist die Reduktion der der Kohlenhydratzufuhr?
Nicht unbedingt, also weil Kohlenhydrate sind ja nicht der Feind. Also ich habe mir ja auf der Herfahrt hierher noch einen schönen Podcast von euch angehört, da ging es auch um die Makronährstoffe. Ja. Nein, also man muss immer gucken, welche Mengen werden gegessen. Also auch gerade bei den Kohlenhydraten, ich muss echt mal so ein bisschen eine Lanze für die Kohlenhydrate brechen. Also die sind nicht per se der Feind. Ja, es ist immer die Frage, welche esse ich und in welcher Menge esse ich sie. Und die zwei, drei Kartoffeln abends zum Omelett, die seien den Betroffenen oder den Patienten gegönnt.
Also ich frage mal wieder für einen Freund, jetzt, was sind denn die?
Ich räume mal hier den Cheesecake von heute
Mittag. Habe ich schon vernommen.
Was sind denn gute und was sind denn nicht so gute Kohlenhydrate?
Also gute Kohlenhydrate wären eben im Grunde genommen diese komplexen Kohlenhydrate, also Stärke beispielsweise. Ob ich jetzt Kartoffeln habe, Reis, Nudeln, Brot, Haferflocken sind natürlich hervorragend. Und die weniger guten, das wären jetzt für mich eben auch diese isolierten Zucker. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt was habe wie Limos oder irgendwelche Säfte beispielsweise auch. Natürlich ist ein Saft günstiger oder gesünder als eine Limo, das ist klar. Aber wenn man mal vergleicht, wie viel Zucker drin ist, es ist im Grunde genommen identisch. Ja. Und dann ist eben die Empfehlung, lieber das Obst zu essen und es nicht zu trinken. Das ist wesentlich günstiger. Und da würde ich schon auch sagen, also das bitte reduzieren, Obst ja, im Rahmen der Mahlzeit gerne, aber nicht so zwischendurch. Und die komplexen Kohlenhydrate bitte dazu. Soll jetzt aber auch nicht so sein, dass es abends zwei Teller Spaghetti gibt, sondern es gibt eben eine kleinere Portion, große Gemüseportion dazu und das Eiweiß. Das wäre dann sozusagen diese proteinreiche Vorbereitung. Und so kann man ja auch danach essen.
Und warum, was ist der Sinn dieser Vorbereitung?
Der Vorbereitungsphase ist eigentlich, dass eben auch schon so ein bisschen Gewicht reduziert werden kann. Und es geht ja auch um die Fettleber. Und wir haben eben wirklich auch Patienten, also das, wie also in den letzten Jahren beobachtet, als ich anfing, da hatten wir Patienten mit einem BMI 40, vielleicht auch mal 42, ja. Und wenn jetzt welche in die Sprechstunde kommen und sich operieren lassen wollen mit BMI 42, da kriege ich schon ganz große Augen, weil ich dann denke, die sind ja eigentlich viel zu dünn dafür, ja. Also das hat sich verändert. Wir haben jetzt viele Patienten, BMI 48, 49, über 50, 65, also. Und da ist natürlich schon so, oder auch die Vorgabe der Chirurgen, dass die Patienten eben doch, wenn möglich, davor auch Gewicht reduzieren. Es gibt keine Vorgabe von einer Kilomenge, aber es ist natürlich wünschenswert.
Wenn ich nochmal auf den Unterschied zwischen komplexen und weniger komplexen oder kurzkettigen Kohlenhydraten eingehen kann, der Grund, nehme ich mal an, ist die Geschwindigkeit, mit der die Kohlenhydrate absorbiert werden.
Absolut.
Das heißt, schnelles Anfluten von Zucker im Blut führt zur hohen Insulinausschüttung,
genau,
führt zu einem schnellen Absinken des Blutzuckers, führt zu schnellem Hunger.
Jawohl,
das ist
genau,
der Mechanismus.
Genau,
oder?
Und eben auch, wenn ich dann eine zu hohe Insulinausschüttung habe, in dem Moment ist natürlich der Fettabbau blockiert.
Mhm.
Und das heißt also, das Obst soll gegessen werden, aber im Rahmen der Mahlzeit. Und dann ist eigentlich dieser Blutzuckeranstieg, also wenn ich jetzt zum Beispiel, dass ich einen Joghurt habe, Haferflocken und ich mache mir da ein Obst rein, dann habe ich natürlich einen ganz anderen Blutzuckeranstieg, als wenn ich das Obst pur esse.
Mhm.
Ja, also von daher Obst ja, zwei Stück, zwei Portionen, wunderbar. Nach der OP sind natürlich die Portionen ein bisschen kleiner, da gehört das Obst auch dazu, auch in verpackter Version, aber eben nicht so pur und eben auch nicht diese Zuckergeschichten zwischendurch. Oder wenn ich an Gummibärchen oder irgendwelche Süßwaren denke, das ist natürlich dann schon auch immer eine ordentliche Zuckermenge.
Also das ist dann die Vorbereitungsphase.
Jawohl.
Jetzt gibt's ja den Begriff der Flüssigphase auch postoperativ, also nach dem Eingriff. Und eigentlich fängt ja die wirkliche Arbeit der Begleitung der Patienten in der Beratung der der Nahrungszufuhr nach meinem Empfinden nach der Operation.
Ja, muss man mal sehen, weil, also ich weiß jetzt nicht, wie es in der Schweiz ist, ob es da eben auch dieses multimodale Konzept gefordert
Nein, das
wird.
Gibt's
okay,
nicht.
Also, und das ist ja eben auch so die Besonderheit bei uns. Das heißt also, Patienten mit einem BMI unter 50 müssen eigentlich 6 Monate Ernährungstherapie nachweisen. Und für viele Patienten ist es manchmal so nach dem Motto, oh, jetzt habe ich mich entschlossen, mich operieren zu lassen, jetzt muss ich da diese 6 Monate noch irgendwie durchführen. Das ist aber gut investierte Zeit, weil da kann man einfach die Basis legen und dem Patienten oder mit dem Patienten gemeinsam zu schauen, also wie sieht das Ernährungstagebuch aus, wo sind Verbesserungsmöglichkeiten. Und im Grunde genommen ist das Ziel dieses multimodalen Konzepts, es ist jetzt nicht eine riesige Gewichtsreduktion, sondern es ist die Erarbeitung guter Strukturen und eine gute Organisation. Und das ist jetzt so für mich, also ich betreue die Patienten jetzt ja wirklich intensiv in diesen 6 Monaten vor der OP und dadurch, dass wir so ein kleines Krankenhaus sind, kriege ich das ja auch hautnah immer mit und sehe die Patienten auch nach der OP und dann sind die einfach auch gut vorbereitet und wissen im Grunde genommen, was danach passiert, weil sie sich davor schon eine gute Struktur erarbeitet haben.
Ja, interessant. Also wenn wir das Thema Ernährungstherapie hören als ein Muss vor der Durchführung einer Operation, sind wir beide hier in der Schweiz ja eher skeptisch mittlerweile, weil es ja keine sinnvolle Therapie ist.
Weiß schon, ja.
Also die sagen wir mal, dieser Anspruch, dass der von schwerer Adipositas betroffene Patient jetzt eine therapeutische Intervention mit Ernährung, Modifikation bekommt, das ist ja Unsinn, weil nicht effektiv. Ich höre aber raus, dass du das trotzdem als sehr sinnvoll erachtest in der Erarbeitung von Strukturen und mehr so eine Art Verhaltensmuster üben schon in einer sicheren Situation, nämlich nicht operiert.
Genau.
In der Hoffnung, dass diese Verhaltensmuster dann auch postoperativ übertragen werden können.
Genau.
Interessantes Konzept, ja. Weiß jetzt nicht, ob das messbar ist, ob das tatsächlich hilft, ob die Leute, die eine gute präoperative, also vor der Operation durchgeführte Ernährungstherapie haben zur Erlernung von Strukturen, hinterher ein besseres Essverhalten haben als Leute, die das nicht hatten. Kann ich nicht sagen, weiß ich nicht.
Auch nicht.
Aber offensichtlich hast du gute Erfahrungen damit.
Also wie gesagt, die Patienten, es ist ja gefordert, dass sie praktisch diese 6 Monate durchführen. So, und dann ist eben die Frage, wenn jetzt Patienten mit dem klaren Ziel einer Operation kommen, auch dann ist es ja so, dass man guckt, okay, wie sind jetzt die Gewohnheiten? Also ich habe die Diskussion immer wieder, wo es dann heißt, Ernährungstherapie bringt überhaupt nichts oder kann man sich eigentlich schenken. Aber wir haben ja die Vorgabe, dass wir diese 6 Monate durchführen müssen. Und da muss ich diese Zeit ja eigentlich auch gut nutzen. Ja. Und das Ziel ist auch, und da kann man dem Patienten auch immer Druck nehmen, weil manche sitzen wirklich da und sagen, oh Gott, ich weiß jetzt gar nicht, was ich hier eigentlich soll. Muss ich jetzt abnehmen vorher? Oder wie ist das denn? Oder wenn ich zu viel abnehme, bezahlt dann die Krankenkasse dann im Grunde genommen noch die OP? Und da kann man schon einmal so ein bisschen Entwarnung geben und dann auch mal den Druck daraus nehmen und sagen, so, wir gucken jetzt einfach, dass sie sich gute Strukturen entwickeln, erarbeiten, die dann eben auch langfristig halten, damit sie das Hilfsmittel OP gut für sich nutzen können dann. Das ist der Anspruch, den ich da habe.
Dieses multimodale Konzept, MMK, meistens ja abgekürzt in Deutschland. Machst du das in Hanau im Rahmen von Gruppen oder im Rahmen von Einzeltherapie?
Einzeltherapie.
Also ich würde da gerne nochmal kurz ergänzen. Also keiner von uns würde sagen, dass die Ernährungsberatung nichts bringt. Oder
nein,
nicht.
Das ist alles gut.
Aber ich finde es halt mit einem therapeutischen Hintergedanken Quatsch, weil den Wert für mich der Ernährungsberatung und Begleitung, das ist wie so ein Auxilianz für andere Therapien. Das gilt wahrscheinlich für die medikamentösen Therapien ganz genauso wie für die Operation. Aber da jemanden den Handwerkskoffer zu füllen mit Werkzeugen, die einem helfen im Alltag, mit der neuen Anatomie zurechtzukommen, neue Strukturen zu erlernen und einfach jemanden zu teachen, das halte ich für sinnvoll. Aber ich glaube, in dem Moment, wo das Ziel wäre, Gewichtsverlust zu erzielen, dann kann man nur scheitern.
Das wird total schwierig.
Ja, ja.
Das wird total schwierig. Also es gibt vereinzelt Fälle. Und ich sagte es den Patienten auch immer, sie waren ja erst in der Adipositas-Sprechstunde und kommen dann zu mir. Und dann frage ich auch immer, ist die OP das Ziel oder was wollten sie denn auch bei unseren Ärzten? Und bei manchen ist es wirklich so, die sagen, ich bin mir da noch nicht so schlüssig, ich weiß gar nicht, was ich möchte. Und dann ist natürlich auch die Beratung ergebnisoffen, das ist klar. Ja, und ich hatte auch mal eine Dame, die hat es wahnsinnig gut umgesetzt. Die hat wirklich, ich meine, im halben Jahr 20 Kilo abgenommen, hat erstmal gesagt, ach nee, jetzt brauche ich überhaupt keine OP mehr. So, dann kam irgendwie wieder eine Stresssituation, wo sie eben einfach auch nicht so gut mit umgehen konnte, in alte Gewohnheiten zurückgegangen ist. Und die junge Frau, die haben wir dann eben auch operiert, wo sie gesagt hat, es klappt eben doch nicht, ich lasse mich jetzt operieren. Aber man muss eben immer schauen, wer braucht tatsächlich was.
Ja. Manche brauchen auch einfach nochmal die Zeit.
Natürlich.
Und die Erfahrung.
Aber das ist auch alles gut, ja. Also, aber ich denke, die Patienten müssen einfach wissen, wir besprechen auch, was passiert nach der OP. Und sie müssen wissen, was kommt auf mich zu, damit sie einfach die Entscheidung gut für sich treffen können.
Wenn der Tarik jetzt da würde, dann würde er jetzt sagen, ich muss euch langsam mal wieder einfangen. Weil wir ja bei der präoperativen Therapie begonnen haben. Wir haben jetzt kurz die Sinnhaftigkeit der Ernährungsberatung im Allgemeinen mit abgefrühstückt.
Sind wir ein bisschen abgedriftet oder
ja,
wie?
Aber das in der Tarik-freien Konstellation.
Wir dürfen alles heute.
Ja, lassen uns gehen.
Lass uns mal sprechen über die wenn ich einen Schritt weiter gehen darf, Marco, du erlaubst, dann gehen wir jetzt mal in die Phase direkt nach der Operation. Das wird ja auch von zahlreichen Spitälern und Krankenhäusern ganz unterschiedlich gehandhabt. Es gibt Krankenhäuser und Zentren, bei denen es dann nur püriertes Essen gibt, wochenlang. Es wird ein völlig verzögerter Kostaufbau durchgeführt. Es wird proteinreich ernährt. Andere sagen, so wie wir fast, alles ist erlaubt. Ihr müsst gut kauen, langsam essen, ausprobieren, viel learning by doing, trial and error. Wie ist das bei euch in Hanau? Wie sind die Konzepte? Welche Erfahrungen hast du damit?
Also wir machen es so, dass wir im Grunde genommen, ich nenne es jetzt mal Flüssigphase. Flüssig heißt aber nicht so dünn wie Wasser, sondern wir empfehlen ab Tag der OP 2 Wochen flüssig. Das bedeutet Joghurt, pürierte Suppe beispielsweise oder auch Shake. Und eine Woche oder ein paar Tage sind ja dann schon im Krankenhaus absolviert. Das sind 3-4 Tage. Und nach den 2 Wochen kommt dann weiches Essen. Also weich würde dann bedeuten, es ist sowas wie Rührei beispielsweise oder auch mal Fisch mit Kartoffelbrei, weich gekochtes Gemüse dann auch mit dazu. Und der Schwerpunkt liegt natürlich schon auf dem Protein, weil das ist ja der entscheidende Nährstoff nach der Operation. Also man muss nur gucken, dass es nicht kippt. Wir haben zum Teil auch Patienten, die sind dann so auf das Protein fixiert, dass nichts anderes mehr geht. Ja, und dann gibt es nur irgendwelche Fertigprodukte, künstlichen Produkte oder noch Clearway ins Wasser dann auch mit dazu. Also dieses, das ist ja so ein Limonadengeschmack eigentlich. Das ist nicht das Ziel, sondern man muss dann schon gucken, also 4-5 kleine Mahlzeiten, je nachdem wer welchen Job hat. Wenn jemand Nachtdienste arbeitet oder lange Tage hat, würde ich auf jeden Fall auf 5 kleine Mahlzeiten dann auch gehen. Und die sollen schon auch proteinbetont sein, aber man muss schauen, dass die anderen Nährstoffe nicht vergessen werden.
Warum flüssig?
Naja, das ist im Grunde genommen nach der Operation jetzt, also wir haben so ein bisschen die Erfahrung gemacht, wenn die Patienten vielleicht auch zu schnell fest essen, dass dann ein Problem ist, wenn sie abgelenkt sind, wenn sie eben nicht gut kauen, dass es dann eben eher auch so ein bisschen Probleme geben kann mit Übelkeit, Erbrechen. Und auch da darf ich wieder die amerikanischen Leitlinien zu Rate ziehen. Auch da ist der Kostaufbau im Grunde genommen so beschrieben. Und da orientieren wir uns schon auch so ein bisschen dran.
Okay. Kannst du noch mal kurz erklären, warum Protein so wichtig ist, unmittelbar postoperativ?
Immer. Also nicht nur unmittelbar postoperativ, sondern das Protein. Also Kohlenhydrate können wir ja zur Not selber herstellen in der Leber, indem wir Muskulatur abbauen.
Sind ja auch gar nicht so schlimm, haben wir gelernt heute.
So ist es.
Cheesecake.
Ja. Grüße gehen raus an Herrn Herzig übrigens.
So, und Fett ist ja auch nicht so das Thema, aber das Eiweiß brauche ich eben einfach für die, klar, in der direkten Phase für die Wundheilung und ich brauche es dann auch für die Muskulatur. Und die Empfehlung ist ja im Grunde genommen von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, hätten wir ja für Normalbürger 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht aufs Normalgewicht gerechnet. Und nach der OP ist es ja auch höher angesetzt. Das heißt also auch in der Phase der stärksten Gewichtsreduktion brauche ich schon auch ein bisschen mehr Eiweiß, um eben auch die Muskulatur zu schützen. Und da muss eben der Fokus drauf.
Aber eine kritische Zwischenfrage. Mhm. Wenn wir jetzt so einen 120-Kilo-Patienten haben und nach dieser Rechnung muss der über 100 Gramm
aufs
Protein.
Aufs Normgewicht gerechnet, nicht aufs Istgewicht. Sonst hätten wir ja Patienten, dann hat jemand 200 Kilo.
Dann muss er 200 Gramm Eiweiß zu sich nehmen.
Die arme Niere, genau.
Das geht nicht.
Nein, Nein, also es wird aufs Normalgewicht gerechnet.
Aufs Normalgewicht ist es immer noch eine Menge und die meisten Patienten schaffen es eigentlich nicht.
Nein, in der ersten Zeit schaffen sie es auch nicht. Nein, das sind so vielleicht so 3-4 Wochen, das sage ich den Patienten aber auch immer, sie sollen sich da jetzt mal keinen Druck machen, sondern es geht darum jetzt, dass sie so ein bisschen in den Rhythmus reinkommen, dass sie so sehen, was geht dann eben auch, welche Mengen können sie essen. Und auch da, wie gesagt, Druck rausnehmen, das finde ich ist ganz, ganz wichtig. Und wenn sie eben mit ihrem Joghurt, wenn sie nur 3 Löffelchen essen können, dann ist es halt einfach so, ja. Dann sagt man, sie hören sich in sich hinein und wenn sie merken, sie sind satt, dann hören sie auch bitte auf und dann lassen sie es stehen. Ja.
Jetzt habe ich ja gerade gesehen, bei einer kritischen Frage vom Andreas Thalheimer, kommst du überhaupt nicht ins Schwimmen? Das ist ganz wunderbar. Dann traue ich mich jetzt auch eine kritische Frage zu stellen.
Nee, also jetzt verlassen wir die Schützengräben und gehen noch
Helme auf. Nee, also weil ich es wirklich interessant finde, sich da auszutauschen. Und das sind ja wichtige Punkte. Was ich immer irgendwie bemerkenswert finde, ist, dass man ja vor der Operation den Patienten immer sagt, sie sollen weniger essen. Also sagen wir mal so grob, über den Daumen ist das, was alle hören. Und nach der Operation sagt man ihnen in der Regel, sie sollen mehr essen. Weil du sagtest gerade 5 Mahlzeiten. Das ist ja für jemanden, der aufgrund hormoneller Umstellung ein total unterdrücktes Hungergefühl hat, wahnsinnig schwer, 5 Mahlzeiten am Tag zu sich zu nehmen. Und ich halte es persönlich für fast wichtiger, dieses Hungergefühl zu erleben und neu zu erleben, weil das etwas ist, was die Patienten lange nicht kontrollieren konnten. Das heißt, durch die Operation gewinnen sie Kontrolle über etwas zurück, über das sie jahrelang keine Kontrolle hatten. Und dazu muss das Hungergefühl entstehen können. Und ich habe oft den Eindruck, dass das gar nicht passiert, wenn die Patienten sich krampfhaft an so 5 Mahlzeiten, 3 Hauptmahlzeiten, 2 Zwischenmahlzeiten und einem Bypass-Patienten fällt es überhaupt nicht schwer, 24 Stunden lang nichts zu essen, unmittelbar nach der Operation. Der hat einfach keinen Hunger. Ja. Wäre es falsch, einem Patienten zu sagen, nicht weiter schlimm, pass auf, dass du genug trinkst. Und wenn du wenig isst, dann achte darauf, dass das, was du isst, ganz schlau ist, also viel Proteine beispielsweise, weil wir ja wissen, das bleibt ja nicht so für den Rest des Lebens. Die Portionsgröße geht ja wieder hoch, das dauert 2-3 Monate und dann kann man sich da auch wieder anpassen. Ist das gefährlich?
Also man muss das natürlich immer wieder ganz, ganz individuell sehen. Also ich kann nicht für jeden Patienten sagen, sie kriegen alle 5 Mahlzeiten. Also da möchte ich nicht falsch verstanden werden, ja. Sondern es geht darum, also ich hatte jetzt gerade aktuell einen Herrn, der war am Donnerstag da. So, und da war es dann auch so, wo er sagte, ich habe so wahnsinnig Hunger nachmittags. Der ist jetzt vor Weihnachten noch operiert worden. Also der Hunger ist ja da, das ist ja auch für ihn ein schönes Zeichen. Aber er kriegt dann einfach auch innerlich Stress und sagt, ich muss da was essen, sonst komme ich nach Hause und dann will ich eigentlich vielleicht auch ein bisschen eine größere Portion essen, soll ja vielleicht auch noch nicht so sein. Und da haben wir jetzt vereinbart, dann würde er eben bei der Arbeit noch mal eine Kleinigkeit essen, vielleicht so ein bisschen Joghurt, wenn der Hunger da ist, dass er nicht so ausgehungert nach Hause kommt, ja. Weil sonst ist ja auch wieder die Gefahr da, das kennt man ja von sich selber, man kommt ausgehungert nach Hause, dann isst man nicht unbedingt das Beste und auch nicht unbedingt die kleinste Menge. Gut, er hätte ja noch seine natürliche Beschränkung. Ja, aber das muss man schon auch individuell sehen. Also im Normalfall würde ich 4 Mahlzeiten empfehlen. Wenn wir jetzt sehen, jemand muss Schichten arbeiten oder so, dann wäre ich wirklich bei den 5 Mahlzeiten trinken. Natürlich, da sehen wir immer hinterher, dass wirklich ausreichend getrunken wird. Und natürlich dann auch die Mahlzeiten, die gegessen werden, dass die eben auch gut zusammengesetzt sind.
Also prinzipiell essen, wenn man hungrig ist.
Ja, aber nicht nur. Also wenn jetzt jemand sagt, na, ich habe ja gar keinen Hunger, brauche ich gar nichts mehr essen, das finde ich dann auch nicht in Ordnung. Also wenn jetzt jemand wirklich sagen würde, ich esse jetzt mal 2-3 Tage nichts, ich trinke nur Wasser, wo soll das Eiweiß herkommen? Ja, also dann würde ich eher sagen, okay, wenn Sie jetzt auch mal einen Hunger haben, Sie dürfen das Gefühl natürlich erleben, keine Frage, ist auch sinnvoll, damit man auch wieder lernt, damit umzugehen. Aber dass man dann sagt, dann esse ich eben wirklich da auch eine Kleinigkeit.
Spannend.
Ja, also wir haben ja auch einige Podcast-Folgen mit hier in Zürich ansässigen Ernährungspsychologinnen durchgeführt und da ging es ja häufig auch um emotionales Essverhalten. Das Essverhalten verändert sich ja dramatisch nach der Operation. Vorlieben für bestimmte Nahrungsmittel verändern sich. Das, was wir in wissenschaftlichen Literatur als Food Preferences bezeichnen. Wie sind deine Erfahrungen diesbezüglich? Also insbesondere hinsichtlich des veränderten, ja, wohlwollenden Verhaltens gegenüber bestimmten Nahrungsmitteln. Also manche berichten zum Beispiel, das weißt du besser als wir Chirurgen, dass, keine Ahnung, dass Süßigkeiten als deutlich zu süß wahrgenommen werden, dass deutlich fettige Dinge nicht mehr gemocht werden, weil sie wahnsinnig schwer wirken auf die Patienten. Manche sagen, sie vertragen kein Fleisch mehr, mögen keinen Fisch mehr, Pasta ist gut, Reis wiederum nicht, und das verändert sich alles und ist total durcheinander. Patienten sind erstmal so ein bisschen im Durcheinanderland und müssen sich neu sortieren. Wie geht ihr mit diesen veränderten Nahrungsmittelverträglichkeiten und Vorlieben um?
Also ich mag noch mal kurz drauf zurückkommen, weil du vorher sagtest, wenn sie dann eben anfangen, auch normal zu essen, dann sollen Patienten eigentlich, das ist so die Empfehlung, dass sie dann in der Zeit vielleicht auch noch mal für 2-3 Wochen Ernährungstagebuch schreiben, damit man wirklich auch sehen kann, oder die Patienten können dann eben auch notieren, was vertrage ich tatsächlich. Wenn jetzt jemand, was ich da mit Huhn anfängt und das vielleicht nicht sofort verträgt, dann würde man sagen, machen Sie erstmal einen Haken dran, probieren Sie es in 2 Wochen wieder, dann wird es meistens auch vertragen. Aber es gibt natürlich auch Geschmacksveränderungen, dass jemand eben wirklich auch sagt, Fisch mochte ich noch nie, Fleisch finde ich jetzt irgendwie nicht mehr attraktiv, möchte ich eigentlich nicht mehr essen, erleben wir auch. Und da muss man halt wirklich auch schauen, dass man hierfür eben eine adäquate Eiweißquelle dann auch findet. Und die Botschaft soll schon auch sein für die Patienten, weil sie es ja ihr Leben lang, war ja Genuss sozusagen immer so ein bisschen schwierig dann auch. Oder man hat dann irgendwie was Gutes gegessen, man hat was genossen und es war immer mit so einem schlechten Gewissen verknüpft. Und ich finde, das muss man den Patienten dann auch nehmen. Und wenn sie jetzt eben mal wirklich hergehen und sagen, ich möchte jetzt doch mal, was weiß ich, eine Scheibe Käse essen und dann hat die halt 45% und nicht die 30%, dann ist das vollkommen in Ordnung, weil der Genuss ja auch dazukommen muss. Man muss eben nur schauen, solche Sachen wie jetzt Joghurt, wenn jetzt vielleicht mal ein Fruchtjoghurt gegessen wird, dann wird es sicherlich viel stärker süß wahrgenommen, weil der Geschmack sich, oder halt, weil sie jetzt eben wenig süß gegessen haben. Mhm. Ja. Und das muss man eben auch immer wieder individuell besprechen. Es gibt Geschmacksveränderungen. Ich kann dir jetzt auch nicht erklären, woher die dann auch kommen. Und man muss eben auch schauen. Deshalb ist bei uns die Nachsorge auch zu Beginn immer so ein bisschen engmaschig, dass Patienten nicht so ins Gegenteil kippen. Also, wenn ich das mal so salopp formulieren darf, ja. Also, das Eiweiß ist wichtig, aber wir haben jetzt auch 1-2 Patienten, die haben nur den Fokus auf Protein. Was anderes drumherum gibt's gar nicht mehr, ja. Und im Grunde genommen müssen wir da sagen, sie brauchen jetzt eigentlich mal schnellstens eine psychologische Begleitung dazu, ja.
Ja, von der einen Essstörung in die andere.
So ist es,
quasi.
Genau. Mhm. Das ist zum Teil ja auch eine Suchtverlagerung, natürlich, klar. Das muss man dann eben im Blick haben und deshalb müssen eigentlich auch im Grunde genommen die Nachsorgetermine direkt nach der OP zeitnah sein, damit wir, oder auch regelmäßig, damit wir das eben im Blick haben. Ist die Frage damit beantwortet,
ja,
so einigermaßen?
Ja.
Okay.
Jetzt bist du, Heike, ja nicht nur Ökotrophologin und Expertin in der ernährungswissenschaftlichen und ernährungstherapeutischen Betreuung der Adipositas-Patienten und Patientinnen, sondern auch im Verband der deutschen Ökotrophologen aktiv, ist das so? Oder Mitglied zumindest?
Mitglied auf jeden Fall, weil ich bin ja vom Verband zertifiziert.
So
genau,
ist es.
Genau.
Und du bist, und das ist ja auch ganz wichtig für unsere Hörerinnen und Hörer, Autorin von einem wichtigen Buch, mehreren Büchern, die sich mit der Ernährung rund um die Adipositas-Therapie beschäftigen. Eines dieser Werke von dir liegt bei uns gerade auf dem Tisch, das heißt Gut Essen, Adipositas-OP, ist überall zu erhalten. Das können wir auch gerne in den Shownotes verlinken, weil es ein wirklich gut gemachtes, rezeptvolles und inhaltsvolles Buch ist, das viele, viele Informationen in dieser Phase, dieser Unklarheit liefern kann. Wie kamst du denn zu der Idee, dass du ein Rezeptbuch für Adipositas-operierte Patientinnen und Patienten verfasst?
Also die Idee, die kam im Grunde genommen noch im Krankenhaus Sachsenhausen, als ich auch gemerkt habe, weil wir auch viele Patienten hatten und die Fragen, die waren ja schon immer ähnlich, die von den Patienten dann auch kamen, eben auch, was ihr vorher erzählt habt oder berichtet habt. Also was kann ich essen? Wie kann ich mich auf die OP vorbereiten? Wie mache ich das direkt nach der OP? Was werde ich auch vertragen? Welche Portionsgrößen kann ich essen? Und ganz wichtig eben auch, kann die Familie auch mitessen oder muss ich dann eben für mich extra kochen und dann wird es ja richtiger Stress. Und da habe ich mir dann eben auch gedacht, es wäre eben schön, auch mal so ein Kochbuch zu haben, eben mit schönen Rezepten, aber eben auch mit so ein bisschen Theorie mit dabei, damit man eben auch nochmal nachlesen kann, was für Fragen tauchen denn da auch auf, weil es gibt ja bestimmte Sachen, die viele Patienten dann eben auch beschäftigen. Also wie ist das zum Beispiel jetzt mit den Supplementen? Welche muss ich einnehmen? In welcher Menge? Kann ich wieder zunehmen? Oder wann kann ich mit Sport beginnen? Solche Dinge. Und mit den Rezepten, das war mir eben wirklich auch ein Anliegen, dass Patienten sehen können, dass man eben auch mit normalen Lebensmitteln, das soll ja eigentlich das Ziel sein, mit natürlichen Lebensmitteln auch auf die entsprechenden Nährstoffe zu kommen, insbesondere aufs Eiweiß.
Ja. Also das ist einer der Schwerpunkte, mit natürlichen Lebensmitteln idealerweise nicht verpackt, sondern die man in jedem Supermarkt am Eingang schon kriegt, selber zu kochen.
Ja, das ist natürlich ein Anliegen. Also auch da muss man, denke ich, immer schauen, was braucht der Patient tatsächlich. Ja, wenn jetzt jemand sagt, oh, morgens, ich kann überhaupt nicht frühstücken, das ist für mich wahnsinniger Stress. Ich mache mir morgens eben einen Eiweißshake, dann bin ich gut versorgt und die anderen Mahlzeiten, die esse ich dann eben auch und bereite mir frisch was zu. Dann ist das auch in Ordnung. Aber es ist eben auch so, dass manch einer dann sagt, ja, jetzt habe ich morgens eben einen Proteinpudding und mittags den Shake und dann noch ein Proteinriegel zwischendurch und dann noch Clearway dazu, das wird dann, finde ich, schon so ein bisschen viel. Weil das Ziel soll ja schon auch sein, dass man, das ist wahrscheinlich auch mein Wunschdenken, ja, dass man wirklich auch die Chance nutzt und sagt, so, jetzt starte ich durch und ich schaue auch, dass ich wirklich mir die Sachen selber zubereite. Und auch im Kochbuch, das ist nichts, wo man jetzt, das sind vielleicht ein, zwei Gerichte, wo man vielleicht mal ein bisschen länger braucht, aber es ist eigentlich so, dass es im Grunde genommen auch praktikabel sein soll.
Ja, was besonders schön ist auch in dem Rezeptbuch, wenn man das so durchblättert, ist, dass zu jedem Rezept auch die Gesamtkilokalorienanzahl und auch der relative Anteil der Makronährstoffe hinterlegt ist, sodass man einen guten Leitfaden hat, ja, wie man sich da so durch den Tag essen kann,
ja,
und kochen kann.
Ja, dass man einfach mal so ein bisschen als Orientierung auch hat, ja. Die Patienten, die tauschen sich wunderbar auch aus. Oder ich kriege auch ganz viele Ideen für Rezepte von Patienten. Also das ist schon auch eine tolle Geschichte und sie tauschen sich toll aus. Und es soll einfach nochmal so ein bisschen eine Anregung dann auch sein, damit man sieht, wie kann ich mich gut versorgen? Also, dass es eben richtig gut schmeckt, dass der Genuss auch da ist. Das finde ich ist ganz wichtig, dass man eben nach der OP keine Diät macht, sondern dass man eben auch so essen kann wie der Rest der Familie. Und es ist eben einfach schnell und in dem Fall einfach zubereitet.
Koch so gerne selbst?
Ja. Sehr
ich
gerne.
Ich esse gerne selbst.
Also hat jeder seine Kernkompetenz.
Also meine liegen klar auf dem nach dem Kochen.
Cheesecake.
Ja, da bringe ich mich auch ein. Jetzt ist ja zum selber Kochen gehört der Akt des Einkaufens auch, oder? Der ist ja auch immer mit Kosten verbunden. Und wir wissen, dass die klassischen Patienten, die wir in der Adipositas-Sprechstunde sehen, in der Regel ökonomisch jetzt nicht zu der leistungsstärksten Gesellschaftsschicht gehören, leider, das ist so. Ist selber kochen oder ist das teurer oder ist das ein Mythos?
Muss nicht sein. Das ist ja immer die Frage, welche Lebensmittel nehme ich, ja. Also es gibt ja wunderbare proteinreiche Lebensmittel, wie zum Beispiel Quark. Ich finde der Quark, natürlich sind die Lebensmittel jetzt alle ein bisschen teurer geworden, aber Quark gehört ja immer noch zu den günstigen Lebensmitteln. Und dann habe ich auf 100 Gramm Quark habe ich 10 Gramm Eiweiß. Also wenn ich im Schnitt 60 bis 80 Gramm pro Tag brauche, dann habe ich im Grunde genommen ja damit schon einen guten Anfang. Den kann ich herzhaft zubereiten mit Kräutern oder Kartoffelchen oder ich kann den eben auch süß zubereiten. Also ich kann natürlich viel Geld ausgeben, aber ich muss es nicht.
Ich glaube, das ist eine wichtige Information,
genau.
Oder?
Und auch mit dem Gemüse muss man eben auch schauen, weil also ich kriege die Fragen ja auch. Oder wenn es dann heißt, nein, das kann ich mir jetzt eben auch nicht leisten oder es ist eben einfach auch noch eine Familie da. Und da muss man eben einfach auch schauen, dass man dann vielleicht wirklich guckt, dass man eher saisonale Gemüsesorten dann auch kauft oder vielleicht auch mal ein Tiefkühlgemüse. Das ist ja eben einfach frisch geerntet, schockgefrostet, ist zum Teil auch preisgünstig. Also dass man da nochmal schaut, vielleicht sogar auch mit der Familie dann vielleicht am Sonntagabend einen Wochenplan erstellt, was gekocht werden soll. Dann hat man einfach auch einen guten Überblick, was eingekauft werden soll. Ja.
Lass uns nochmal über ein spezifisches Problem nach einer Adipositas-Operation, insbesondere nach dem Magen-Bypass, sprechen. Der ein oder andere Patientin klagt ja über das sogenannte Dumping-Syndrom nach Magen-Bypass-Operation. Magst du uns aus ernährungstherapeutischer und wissenschaftlicher Sicht nochmal erklären, was du unter dem Dumping-Syndrom tatsächlich verstehst, damit wir uns da mal darauf einigen können, was das heißt? Und was du deinen Patienten, Patientinnen empfiehlst im Falle eines Dumping-Syndroms.
Ich muss nur gerade so schmunzeln, weil ich auf der Herfahrt hierher im Zug eure Folge zum Dumping gehört habe. Genau. Also mit dem Dumping, das muss man ja unterscheiden. Es gibt ja ein sogenanntes Frühdumping und es gibt ein Spätdumping-Syndrom. Und bei dem Frühdumping ist es im Grunde genommen so, dass es vielleicht so innerhalb von einer halben bis einer Stunde nach dem Essen auftritt. Vorzugt bei Bypass-Patienten, und ich erkläre das den Patienten im Grunde genommen immer so, man muss sich vorstellen, dieser Bypass ist eigentlich wie so ein Trichter, und wenn ich jetzt eben Essen und Trinken kombiniere, dann spüle ich eigentlich das Essen mit dem Getränk in den Darm, das landet da unverdaut und kann eben auch zu Kreislaufproblemen, Blutdruckabfall und solchen Dingen führen. Und wenn Patienten kommen und sagen, ich habe jetzt ein Dumping, muss man nochmal genau nachfragen, was ist das denn tatsächlich, weil das ist nicht klar definiert. Manch einer sagt, ja, ich hatte jetzt nach dem Essen Durchfall, das ist ein Dumping. Das ist für mich jetzt dann kein Dumping. Ja, also muss man nochmal genau differenzieren. Beim Bypass ist aber eben auch das Problem mit dem Spätdumping, und das tritt eigentlich so vielleicht so 1 bis 2 Stunden nach der Mahlzeit auf und wird eher verursacht durch die schnell resorbierbaren Kohlenhydrate. Also da sind wir eben wieder bei den Zuckern beispielsweise, einfach Zweifachzucker, und durch den Blutzuckeranstieg. Das heißt ja, der Zucker kann im Grunde genommen ungebremst dann durch den kleinen Magen in den Darm. Ich habe einen erhöhten Blutzuckeranstieg. Wir haben da zum Teil auch Blutzuckerwerte gesehen von 240, 300 direkt dann nach der Mahlzeit oder so eine Stunde danach. Das hat ja auch nichts mit dem Diabetes zu tun, aber es kommt natürlich eine überschießende Insulinantwort. Blutzuckerspiegel sinkt ab. Wie reagiert man? Also es ist eine Stresssituation für den Körper. Es sind die klassischen Anzeichen der Unterzuckerung, also Schwitzen, Herzrasen, Kreislaufprobleme. Man fängt es natürlich auf, auch wieder mit was Süßem. Soll man ja auch, ja. Also es würden halt auch 2 Teelöffelchen Traubenzucker ausreichen, damit der Blutzucker wieder normalisiert wird. Und wir machen es mit dem, oder ich mache es schon ewig im Grunde mit dem Patienten so, wenn sie berichten, sie haben ein Dumping, dann geht es erstmal darum, 2 Wochen lang Ernährungstagebuch schreiben. Und wir haben ja mit dieser kontinuierlichen Glukosemessung ein wunderbares Instrument zur Hand. Patienten, also in Deutschland ist es eben so, sie müssen sich dann den Sensor selber kaufen. Ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist. Das sind dann mal so Kosten um die 65, 70 Euro. Dann wird der gesetzt und dann sieht man ganz genau, was mit den Blutzuckerwerten passiert. Und für den Patienten ist es natürlich auch toll zu sehen, so, ich esse jetzt, was weiß ich, mein Smoothie oder ich trinke den. Was passiert tatsächlich mit meinem Gewebszucker oder mit dem Blutzucker? Und dann kann man mit der Ernährungstherapie wirklich ganz viel regeln.
Also ich glaube, der klassische Dumping-Begriff bezieht sich auf das Spätdumping.
Ich glaube ich auch.
Oder mit der vegetativen Begleitsymptomatik, wie man das dem kennt, das kennen wir ja auch. Da ist man nicht besonders selektiv in der Nahrungswahl. Da
Überhaupt
braucht man
nicht.
Kurzkettige Kohlenhydrate und schwuppdiwupp ist man im Teufelskreis.
So ist es.
Weil dann wieder die nächste Dumping-Episode um die Ecke kommt und man wieder mit Kurzketting, und dann wird es natürlich auch schwierig mit einem nachhaltigen Gewichtsverlust,
genau so.
Muss man sagen.
Genau.
Oder alternativ, das gibt's ja auch, dass die Leute so viel Angst vor diesem Dumping-Zustand haben, dass sie gar nicht mehr essen und man verliert zu viel Gewicht. Also
ja,
Dumping kann ja unterschiedliche Gesichter haben, klinisch. Aber wenn ich das richtig verstehe, ist die Ursache dieses klassischen Spätdumpings oder die Diagnostik zum einen die Symptome, aber immer auch mit kontinuierlicher Glukosemessung ohne,
wäre super.
Ohne es ist ein Best Guess, muss man ehrlich sagen.
Genau.
Aber Ursache ernährungsbedingt. Und damit ja eigentlich auch die erste therapeutische Maßnahme.
Absolut.
Wäre eigentlich auch eine Anpassung der Ernährung.
Absolut.
Weg von kurzkettigen Zucker hin zu komplexen Kohlenhydraten.
Genau.
In England haben wir dann immer gesagt, alles was knistert beim Auspacken am besten vermeiden.
Und Salat das ist, kann aber auch knistern.
Alright. Aber weil das in der Regel industriell hergestellt ist, während alles, was nicht unbedingt eingepackt ist im Supermarkt und natürliche Waben hat, sag ich mal, als grobe Richtlinie meistens ganz gut ist. Ich sehe schon, du schüttelst so den Kopf, da kommst du bei einer promovierten Ökotrophologin nicht durch.
Nein, das ist zu einfach, dafür gibt es aber noch einen anderen Ratgeber.
Für die Engländer reicht es.
Ja, die Heike hat nämlich noch einen anderen Ratgeber neben dem Rezeptbuch geschrieben, so ein Einkaufsratgeber. Ist das richtig?
Genau. Ja, den kleinen Einkaufsführer.
Ja, was
genau.
Ist das?
Darf ich das gerade nochmal beantworten? Weil mit den, was nicht, alles was knistert, ist schlimm sozusagen. So, da müssten wir jetzt aber eben auch nochmal schauen.
Möglicherweise nicht gut.
Da müssten wir jetzt nur nochmal schauen. Also dann würde jetzt der Patient sagen, ich ernähre mich ganz gesund. ich trinke jetzt meinen Saft. Jeden Nachmittag trinke ich meinen Saft oder ich mache mir selber einen Smoothie aus frischem Obst. Ja, habe ich wieder das Problem mit dem Zucker. Also von daher müsste man dann eben auch nochmal schauen. Also man kann wirklich ganz viel mit der Ernährung machen.
Das ist das Problem.
Es ist nicht nur die Fructose. Die Fructose macht ja eigentlich nicht so den Blutzuckeranstieg. Ja? Es ist eher die Glucose und die Saccharose. Mhm. Also normale Haushaltszucker. Der
vor allem die Fructose wird insulinunabhängig.
So ist es. Die geht immer zur Leber. Genau, die freut sich dann auch. So. Und der normale Haushaltszucker besteht ja aus einem Teil Traubenzucker und aus einem Teil Fructose. Also alle drei Sorten Zucker sind im Obst. Obacht. Also deshalb Obst bitte.
Obacht.
Ja, ich habe gerade die Hacken zusammengeschlagen.
Ich habe keinen erhöhten Zeigefinger.
Ja, aber also zu viel Obst ist nicht gesund. Nein. Da rennst du beim Andi natürlich offene Türen ein. Cheesecake. Einkaufsführer
also
war das Standwort.
Stück, zwei, nicht ablenken. Also zwei Stück, zwei Portionen Obst pro Tag bitte verpacken. Nicht pur essen.
Verpacken, ja, wir verpacken das als Beilage auf dem Cheesecake.
Der knistert auch nicht. Ich habe das, wenn ich den Teller, der knistert
okay.
nicht.
Aber Botschaft kam an, ja. Genau, okay, prima, wunderbar. Ja, der Einkaufsführer, da ging es mir im Grunde genommen nochmal darum, dass man einfach auch nochmal sehen kann, wo ist denn jetzt überhaupt Eiweiß drin? Ja, also es gab im Diabetesbereich immer solche Listen, wenn wir Patienten hatten mit Nierenproblemen, wo es dann wirklich auch so eine Eiweißumrechnungstabelle gab. Und in dem Einkaufsführer sind dann eben auch die normalen Lebensmittel aufgelistet und auch immer mal so für den Vergleich, dass man mal sieht, welche Menge muss ich essen, um auf 10 Gramm Eiweiß zu kommen. Zum Beispiel, dann kann ich eben schön vergleichen als Beispiel, wenn ich jetzt Kuhmilch habe, dann bräuchte ich vielleicht so 220 Milliliter. Wenn ich jetzt eine Milchalternative habe, wie jetzt Hafermilch, brauche ich halt bald 900 Milliliter, um auf 10 Gramm Eiweiß zu kommen. Also das ist schon eine Herausforderung. Und bei dem Einkaufsführer sind eben auch nochmal solche Sachen aufgeführt, wie die Proteinpulver, wie im Grunde genommen das Angebot ist auch von den fertigen Produkten. Proteinriegel, beispielsweise auch die Eiweißtabletten, Clearway und solche Geschichten. Und dann sind auch nochmal die Supplemente erläutert.
Man kann ja an keinem Joghurtregal in irgendeinem Supermarkt mehr vorbeilaufen, ohne diese High-Protein-Produkte.
Ich weiß, ja.
Also taugen die was? Also sind die wirklich Hochprotein?
Da muss man schon auch ein bisschen differenzieren. Also wenn man jetzt den Protein-Pudding sieht, dann hat man auf 200 Gramm, also das ist ja immer dieser schwarze Becher, 200 Gramm sind 20 Gramm Protein und 10 Gramm Zucker. Also im Vergleich dazu, jetzt ein Joghurt, wären auf 100 Gramm Joghurt 4 Gramm Protein. Also ist schon
Naturjoghurt, meinst du?
Naturjoghurt, Fruchtjoghurt, aber da habe ich halt noch ein bisschen Zucker dabei, genau.
Also ich habe gerade festgestellt, dass ich dich beim nächsten Einkaufen, wir müssen Nummern austauschen.
Einfach
ich rufe dich einfach an. Ich rufe dich immer durch, ich stehe hier jetzt gerade da, du kennst ja die ganzen Gehälter auswendig.
Das kriege ich immer bei Patienten. Oder manche sagen, also ich war dann einkaufen, da musste ich wirklich an sie denken. Ja, also um Gottes Willen, ja. Nein, also da
was
muss man schon eben nochmal gucken.
Kaufen?
Genau. Und man muss eben auch nochmal schauen, weil es gibt zum Teil eben auch so, ich nenne es jetzt mal Quarkcreme, so wird es dann angeboten, Quarkcreme proteinreich. Und wenn ich da drauf gucke, dann habe ich auf 200, also das ist ein Becher mit 250 Gramm und auf 100 Gramm habe ich 10 Gramm Eiweiß drin, in einer Quarkcreme proteinreich. Nehme ich jetzt den normalen Quark, der die Hälfte kostet, habe ich genau die gleiche Menge an Eiweiß. Also von daher manchmal, also muss wirklich genau hingucken, manchmal ist auch so ein bisschen...
Also Obacht.
Ja.
Das zweite Mal Obacht.
Obacht bei der Nahrungswahl.
Na, das finde ich ganz wichtig, weil ganz häufig, wenn wir, also wir sagen jetzt alle nochmal zusammen Obacht und machen dann weiter. Wir sehen unsere Patienten ja das erste Mal 3 Monate postoperativ und wenn man dann fragt, und wie klappt es mit dem Essen und Proteingehalt, kriegen sie das hin, nehmen sie Eiweißshakes, dann gibt's die Eiweißshakes nehmen und dann gibt's die, die sagen, nö, das mache ich über die normale Nahrung. Mhm. Ich kaufe halt diese Hochproteinprodukte. Ich achte da auf den Joghurt. Und da finde ich es eben eine wichtige Message, eine Botschaft von heute. Augen auf, nur weil Hochprotein draufsteht, erkauft man sich entweder jede Menge Zucker unter Umständen mit ein, was dann wieder kontraproduktiv ist, weil es sich in der Regel um industriell hergestellte Nahrungsmittel mit kurzkettigen Zuckern handelt, weil die wollen ja die Dopaminausschüttung auswirken, darüber können wir ein andermal noch sprechen. Aber einfach besser zu den einfachen Produkten, also nicht Quarkcreme oder Quarkpudding, sondern den Naturquark oder den Naturjoghurt oder die Naturmilch oder Eier und Gemüse.
Und dann kann ich das ja selber verfeinern.
Genau.
Also die Botschaft soll jetzt nicht sein, dass jemand sagt, um Gottes Willen, jetzt kann ich ja nur noch Naturquark essen und nur noch Naturjoghurt. Nein, man kann das so zubereiten, dass es auch fruchtig schmeckt. Ich kann, also ich bisschen TK im Obst reinmachen. Ich kann ein bisschen Banane rein pürieren.
TK ist tiefgekühlt.
Also ja, sorry, ja, ja, genau. Also dass es da auch Geschmack gibt. Also ich muss das nicht so pur essen. Und das ist eben auch die Aufgabe dann in der Ernährungsberatung, in der Ernährungstherapie, das mit den Patienten zu besprechen, welche Vorlieben sie haben, was sie gerne essen und wie man das anpassen kann. Das ist unsere Aufgabe.
Macht ihr auch Kochkurse?
Nee, leider nicht.
Habt ihr das mal versucht? Weil das, ich meine, das ist ja dann auch nochmal so ein unmittelbarer Weg, den Betroffenen vielleicht nochmal praktische Tipps mit an die Hand zu geben, weil viele sind es ja gar nicht gewohnt, selber zu kochen. Also der Arbeitsalltag, so wie ich das noch in einem Drei-Generationen-Haushalt als kleiner Bub kenne, da wird halt gemeinsam gekocht und man sitzt gemeinsam am Tisch und es gibt kein Handy und kein Fernseher und keine Zeitung, sondern man sitzt gemeinsam am Tisch. Das gibt's ja heute gar nicht mehr in diesen Lebensentwürfen. Bestenfalls noch ein gemeinsames Abendessen als Institution und das schon schwierig genug. Können die Leute noch kochen?
Viele ja und viele nein. Also das ist auch ganz, ganz unterschiedlich. Also wir selber bieten keine Kochkurse an. Wir haben es aber mal in Zusammenarbeit mit einer Selbsthilfegruppe gemacht. Die hatten dann auch mal eine Küche angemietet und da haben wir dann eben auch mal zusammen gekocht. Und das hat auch gut geklappt. Ja, aber in der Klinik, wir haben auch keine Möglichkeit, wir haben keine Schulungsküche oder sowas. Das ist
wieder eine Kostenfrage, wahrscheinlich für viele Teilnehmer. Weil
klar, man müsste dann eine Küche irgendwo anmieten, dann ist immer so die Frage. Oder ich weiß gar nicht, ob die Selbsthilfegruppe da mal oder Gelder beantragen kann oder sowas in der Richtung. Aber die Selbsthilfegruppen, die machen das zum Teil, dass sie sich dann treffen und organisieren.
Was ich toll finde, ist, man merkt, du brennst richtig für das Thema. Du bist voller Energie und Engagement dabei. Ich würde gerne nochmal ganz kurz auf deinen neuen Ratgeber rauszukommen. Also der ist ja nicht wirklich neu, ist die dritte Auflage. Immer mal wieder mit ein paar Anpassungen, nehme ich an. Dritte Auflage suggeriert schon, das ist relativ erfolgreich, oder? Wie viele Exemplare konntest du denn schon da draußen verteilen?
Schon einige, wenn ich das mal so sage.
Ja,
also es freut mich auch total. Weil also
ist auf der Bestsellerliste das Spiegel-Sachbuch.
Das sind wir noch weit entfernt von. Nein, aber es war ja auch mein Anliegen, im Grunde genommen so einen Ratgeber den Patienten an die Hand zu geben, damit sie da eben einfach nachgucken können, damit sie da auch gut zurechtkommen. Ja. Und klar, die Dinge ändern sich ja auch immer und so muss man eben auch so ein Buch dann anpassen, ja. Und mich freut es natürlich, dass es dann eben auch ankommt, dass Patienten damit gut zurechtkommen. So soll es eigentlich sein.
Und wenn ich jetzt so ein Exemplar kaufen möchte, wo finde ich das?
Überall
das
im Buchhandel.
Überall?
Überall, genau. Das ist ja vom Trias Verlag und das ist dann eben auch über eine ISBN-Nummer gelistet. Das kann ich eben wie jedes andere Buch über einen Buchhandel erwerben.
Heutzutage ist das, da gibt es dieses komische Internets.
Internets,
da kann man solche Sachen dann auch bestellen.
Okay, also aber das ist doch böse, das ist der Jeff Bezos, da kaufe ich nichts mehr, seit der letzten Veranstaltung vor 4 Tagen.
Lieber Heike, es war total spannend. Also ich kann Marco nur zustimmen, du sprühst vor Energie und Begeisterung für das Fach, das finde ich super. Deine Patientinnen und Patienten im südhessischen Raum, die können froh und dankbar sein, dass du dich um sie kümmerst. Wir wünschen dir alles Gute für die Zukunft, danken dir ganz, ganz herzlich für den Weg, den du auf dich genommen hast, um hierher ins schöne Männedorf und nach Zürich zu kommen. Und wie gesagt, vielleicht sehen wir uns auf irgendwelchen Kongressen oder Treffen irgendwo und bis dahin alles Gute. Vielen Dank fürs Kommen, Heike.
Super, vielen Dank.
Auch von meiner Seite danke. Wir verlinken das Buch in unseren Shownotes. Wir würden auch deine Kontaktdaten da zum Krankenhaus nochmal verlinken, dass, wenn es Fragen gibt rund um die Ernährungsberatung, du die natürlich gerne beantwortest. Und auch von meiner Seite ganz, ganz herzlichen Dank fürs Kommen, für das aufschlussreiche und nette Gespräch. Und tschüss an die Hörerinnen und Hörer.
Adi, ciao.
Ciao.
Vielen Dank, dass du bis hierhin zugehört hast. Wenn du etwas zurückgeben möchtest, dann lass gerne eine Bewertung da. Das geht in Apple Podcast mit einer Sternebewertung und oder Rezension oder in Spotify mit einer Sternebewertung in der mobilen Ansicht. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.